Meier trifft MedizinerInnen. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Willkommen zurück bei Meier trifft Mediziner. Heute treffe ich Dr. Kaveh Mansouri. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Wunderbar.
Danke. Auf Anhieb.
Ja, Kaveh Mansouri. Ja.
Wir sind hier in Lausanne.
Willkommen und danke für die Einladung.
Dankeschön auch. Wir treffen uns hier am Mont Choisy. Das ist ein Zentrum für Augenheilkunde. Und Sie sind Augenchirurg. Stimmt auch das?
Das stimmt. Ja, und willkommen bei Swiss Visio Mont Choisy Klinik in Lausanne.
So spricht man es richtig aus. Ich bin hier angereist mit dem Zug. Es war eine sehr schöne Zugfahrt. Und was ganz speziell ist an diesem Podcast, ich sitze hier in einem Untersuchungsstuhl, weil Sie sonst keine Sitzgelegenheit haben. Dann spielen wir das doch gleich mal durch. Was sehen Sie an meinen Augen, in meinen Augen? Sie sind der Profi.
Sehr viel und oft mehr, als Ihnen bewusst sein kann. Wir haben das Glück als Augenärzte, dass wir mit einem wunderschönen Organ des Körpers arbeiten dürfen. Wir haben das Glück, dass wir mit unseren relativ simplen Geräten, die Sie ja vor sich sehen,
ja, sind nicht kein, so simpel, aber okay.
Keine Magnetresonanz, keine großen, sehr teuren Geräte, sondern ein relativ einfache Mikroskope, die in den letzten 50 Jahren fast unverändert geblieben sind, dass wir mit diesen einfachen Mikroskopen, mit einem Lupensystem, die ich in der Hand halte, ebenfalls relativ unverändert seit Dekaden, dass wir mit diesen einfachen Systemen dank der Optik des Auges direkt das Auge und in das Auge hineinschauen können.
Also ich schaue mit der Optik in die Optik.
So ist es. Und das Auge ist Teil des zentralen Nervensystems, Teil des Gehirns, wenn Sie möchten.
Das ist eine Ausstülpung des Gehirns.
So ist es, ja.
Oder?
Das ist es. Es ist ein Teil des Gehirns, nur der Unterschied ist, dass wir direkt hineinschauen können. Es ist eigentlich der einzige Teil des menschlichen Körpers, wo wir direkt, non-invasiv hineinschauen können. Wir sehen Blutgefäße direkt, live. Wir sehen, wie diese Blutgefäße pulsieren. Wir sehen teilweise sogar Embolien, Thrombosen, Cholesterinansammlungen in diesen Gefäßen durch ein einfaches Lupensystem. Wir können das Gehirn, also das Zentralnervensystem, direkt anschauen. Das ist einzigartig in der gesamten Medizin.
Sie sehen durch Optik in mein Nervensystem?
Sie haben es jetzt direkt formuliert, aber ja, wir können in, wenn Sie es möchten, relativ intime Teile des Körpers direkt hineinschauen und dadurch auch vieles sehen. Also ich würde mir nicht anmaßen, zu sagen, dass wir in Ihre Seele hineinschauen. Das ist viel komplexer natürlich als ein anatomisches System. Aber wir können Blutgefäße anschauen, wir können Nerven direkt anschauen und dadurch viele Erkrankungen des menschlichen Körpers nicht nur auf das Auge begrenzt, auch erkennen, oft früh diagnostizieren.
Vielleicht können wir das ja nachher kurz durchspielen, wenn ich schon hier sitze. Aber jetzt der erste Eindruck, ich habe mich hingesetzt, ich gucke Sie an. Was sehen Sie?
Ich sehe Sie als Menschen.
Klar, ich meine die
Augen. Ich sehe Sie als Patienten. Und ich werde mich natürlich fokussieren auf das Auge. Die Augenlider übrigens gehören auch zum Auge. Es ist verhaut, aber das gehört auch in unserem Arbeitsbereich. Ich bin subspezialisiert, also als Augenarzt, das ist ironisch, wir arbeiten mit einem Organ, einem kleinen Organ, das ungefähr 8 Gramm wiegt, wie ein Pfirsich. Also nicht viel wiegt, klein ist, aber das Auge ist derart komplex, dass es ungefähr 8 bis 10 Subspezialisten gibt für das Auge. Also ich kümmere mich um den grünen Star, Glaukom, grauer Star, Katarakt, aber nicht um andere Pathologien oder Teile des Auges. Dafür gibt es andere Kollegen, die darauf subspezialisiert sind. Also wenn ich Sie untersuche hier, wenn Sie bei mir sind, heute sind Sie als Interviewer da, wir haben ein freundliches Gespräch, aber noch keine Untersuchung. Aber wenn Sie als Patient zu mir kommen, dann kommen Sie wahrscheinlich, weil es einen Verdacht auf einen grünen Star gibt, weil der Augendruck so hoch ist. Und da werde ich mit diesem Lupensystem, wie nennt es die Spaltlampe, ihr Auge untersuchen, den vorderen Teil, den man mit dem freien Auge sehen kann, aber auch den hinteren Teil, das Augeninnere. Ich werde den Augendruck messen und so weiter.
Wie entsteht denn dieser Verdacht auf ein Glaukom? Spüre ich das zuerst oder war es eine Routineuntersuchung?
Ja, Sie haben das Wichtigste gleich erwähnt. Sie spüren es nicht. Und das ist das große Problem, das wir haben bei dieser Pathologie, beim grünen Star. Es ist eine symptomfreie Erkrankung. Das heißt, der Patient spürt nichts, merkt nichts, hat keine Schmerzen und selbst seine Sehschärfe initial bleibt gleich. Im Zentrum, die zentrale Sehschärfe, bleibt relativ unverändert für lange Zeit. Aber ein Patient, der unter einem hohen Augendruck, also grüner Star, leidet, verliert kontinuierlich zuerst sein Gesichtsfeld in der Peripherie und das kann dann fortschreiten zum zentralen Gesichtsfeld. Aber oft hat er 50% oder mehr verloren, bevor er es merkt. Und das ist das große Problem, das wir bei dieser Pathologie, die ich zu meinem Beruf gemacht habe, Leidenschaft würde ich nicht sagen, denn ich finde, eine Pathologie sollte nie eine Leidenschaft sein, aber eine Erkrankung, die ich für so wichtig halte, dass ich dem mein Leben widme.
Ihre Leidenschaft scheint mir das Auge zu sein.
Das will ich so sagen. Ich finde, das Auge ist derart wunderschön, ästhetisch, derart komplex, anatomisch, funktionell. Und Augenchirurgien nehmen einen speziellen Stellenwert im menschlichen Auge ein, das mich schon von früh auf dieses Organ interessiert hat.
Wie früh?
Vor dem Medizinstudium noch. Das heißt, als Teenager wusste ich, dass ich mich mit diesem Organ beschäftigen möchte.
Wie weiß man da sowas? Also ich wusste, dass ich mich mit Sprache beschäftigen möchte. Und das merkte ich anhand von Schulaufsätzen.
Ich würde gerne Ihnen genau den Tag, Monat sagen können, wo es passierte, aber das weiß ich nicht. Es hat sich, glaube ich, langsam über die Jahre kristallisiert. Ich habe gemerkt, dass ich in die Medizin gehen möchte, wegen den vielen Vorteilen, die Medizin hat. Es ist ein schöner Beruf, man hilft seinen Mitmenschen, man lernt kontinuierlich dazu. Als Arzt wird man eigentlich nie alt, man bekommt immer mehr Erfahrung. Es gibt wenige Berufe in unserem vergänglichen Periode, wo man als Professioneller mit dem Alter nicht nur besser wird, sondern auch respektiert wird. Das ist oft ein Problem. In vielen Berufen heutzutage ist man an seinem Zenit angekommen mit Mitte 40 und danach geht's zumindest in den Augen der Gesellschaft bergab. Es gibt wenige Berufe, wo man nicht nur dazu lernt, mit jedem Jahr, sondern wo es auch von der Gesellschaft so gesehen wird. Dirigenten zum Beispiel, Künstler, Maler.
Päpste.
Päpste, aber es gibt nur eine Stelle pro Periode, nicht? Ärzte, würde ich sagen, gehören dazu. Das war auch eine Sache, die mir damals als Junger gefallen hat, dass man kontinuierlich dazu lernt und wenn man möchte, solange man kann und will, arbeiten kann. Aber warum Auge dann? Das Auge ist ein Organ, wie gesagt, das schön ist. Die Ästhetik des Auges hat mir gefallen. Und ich finde es noch immer, dass es wahrscheinlich der einzige Teil des menschlichen Körpers ist, welches mit dem Alter nicht nur an Ästhetik nicht verliert, sondern vielleicht dazu gewinnt. Nehmen Sie das Auge einer 80-jährigen Dame und vergleichen Sie dieses Auge mit dem Auge einer 18-jährigen jungen Frau. Beide sind ästhetisch gleich schön. Vergessen Sie die Augenlider vielleicht, aber wenn Sie das Auge selbst nehmen, gibt es keine Alterserscheinungen, die die Ästhetik in Mitleidenschaft ziehen. Im Gegenteil, das Auge einer 80-jährigen Frau kann im Augeninneren gewisse Pathologien zeigen, wenn es dazu kommt, wie Kristallansammlungen, die eigentlich die Ästhetik, die reine Ästhetik, interessanter machen. Natürlich können sie die Funktion beeinträchtigen. Das ist dann die Pathologie, die wir behandeln und hoffentlich auch besiegen können. Also die Ästhetik war eine Sache. Die Komplexität, die mich interessiert hat, war eine andere Sache, eine andere Komponente des Auges. Und natürlich die Augenchirurgien, die mich schon damals interessiert haben, sind besonders präzis, sauber. Dass man sich bei der Operation hinsetzen kann, war für mich ein Vorteil. weil die stundenlangen orthopädischen Operationen, die ich mir in Studien machen musste, wo man steht, immer schwierig waren, körperlich. Dass man sich hinsetzt, ein Mikroskop benutzt, um Details in Vergrößerung zu sehen, das hat mir gefallen.
Kehren wir ganz kurz zum Glaukom zurück. Also wenn ich es nicht spüre, was heißt das dann für die Vorsorge?
Das heißt, dass wir in die Vorsorge investieren müssen. Wir als Gesellschaft, wir als Ärzte, denn Ärzte, wir sind die Advokaten unserer Patienten. Wir müssen uns für die Gesundheit unserer Patienten aktiv einsetzen. Wenn wir es nicht machen, machen es wenige Berufe oder Institutionen. Und die Vorsorge ist bei uns in der Schweiz vielleicht nicht immer so ausgeprägt, wie sie ausgeprägt sein könnte. Wir haben exzellente medizinische Versorgung, exzellente Spitäler, exzellente Ärzte. Dank unseres Medizinsystems, wir haben Zugang zu den neuesten Medikamenten, fast immer schnell, fast immer von der Basisversicherung rückerstattet. Das sind alles tolle Sachen, die wir in der Schweiz haben. Wo es noch nicht ganz so ausgeprägt ist, ist in der Fürsorge. Wir haben keine regelmäßige Fürsorge, wo Augenuntersuchungen ab 40 oder 45 gemacht werden. Das bräuchten wir, denn ab diesem Alter beginnt dann in der Bevölkerung oft die Glaukomproblematik langsam. Ab 45, 50 sollte jeder Mensch alle 2 Jahre eine Augenuntersuchung beim Augenarzt, nicht nur beim Optiker, denn der Optiker kann sich das nicht anschauen, beim Augenarzt machen. Und Menschen mit Risikofaktoren für einen grünen Star, wie zum Beispiel genetische Risikofaktoren, Familienmitglieder, die darunter leiden, oder hohe Myopie oder hohe Hypermetropie, das sind alles Risikofaktoren.
Das heißt, ich wäre jetzt im besten Alter.
Ich weiß nicht, wie alt Sie sind.
51 Jahre bin ich alt.
Aber gut. wann war Ihre letzte Augenuntersuchung, Herr Mayer?
Allein schon, dass ich jetzt zögere, ist schon nicht gut.
Gut, dann schlage ich Ihnen vor, dass wir nach diesem Interview vielleicht, Sie bleiben hier sitzen, bei der Spaltlampe und wir werden, ich werde die Augen mal kurz untersuchen.
Sehr gerne, aber ich würde dabei die Mikros laufen lassen, gern.
Warum nicht? Aber dann bitte nicht aufschreien, denn es tut nicht weh.
Okay, wenn es nicht weh tut, werde ich auch nicht aufschreien. Sie haben diesen speziellen Namen, Sie haben mir vorhin erzählt, Ihre Familie stammt aus Persien, Ihre Mutter ist gerade da und hat Persisch gekocht.
Ja, wir haben das Persische Neujahr vor kurzem gefeiert, zum Frühlingsbeginn. Und ich bin zwar gebürtiger Wiener, Österreicher, aber meine Eltern sind beide Perser aus dem Iran. Ich bin in Wien aufgewachsen, habe mein Medizinstudium in Wien begonnen und dann aber in Lausanne, die Schweiz, beendet. Ich bin in die Schweiz gekommen als junger Medizinstudent, vor allem den Bergen zu lieben, und bin dann aus vielen anderen Gründen in der Schweiz geblieben und auch mittlerweile zum Schweizer geworden.
Gratuliere und willkommen.
Danke.
Was war einer der Gründe, warum Sie geblieben sind, nebst den Bergen?
Es gab viele Gründe. Die Universitäten der Schweiz sind von sehr hoher Qualität. Die Ausbildung zum Augenarzt damals war auch einer der Hauptgründe, warum ich in die Schweiz kam und blieb. Davon abgesehen gibt es die natürliche Schönheit des Landes. Es gibt die gesellschaftliche Struktur, Zusammensetzung, die politische Struktur in der Schweiz, die auf Konsens basiert, auf Stabilität basiert. Vielleicht war das damals vor 25 Jahren weniger sexy, nicht? Stabilität. Heutzutage würde ich sagen, wissen das, glaube ich, hoffentlich viele zu schätzen, in einer Welt, wo Sachen nicht unbedingt in die richtige Richtung gehen, wo sich Länder zurückziehen, Gesellschaften rigider werden und instabiler werden, wo Extreme aller politischen Richtungen immer mehr die zu Wort kommen, ist die konsensbasierte Gesellschaft der Schweiz, die politische Struktur der Schweiz, eine Demokratie, die von der Bevölkerung ausgeht und nicht von oben der Bevölkerung oktroyiert wird. Das sind alles sehr wichtige Werte, die wir schätzen sollten und die wir als Staatsbürger aktiv verteidigen sollten. Es tut mir leid, falls ich jetzt von einer medizinischen
in eine gesellschaftliche Diskussion gehe,
aber Sie haben mir die Frage gestellt.
Das waren
Schweizer Werte, die ich damals schon geschätzt habe und heute erst recht schätze.
Ja. Wie kocht denn Ihre Mutter? Was macht es besonders, dass es so lecker ist?
Meine Mutter kocht sehr gut. Ich glaube, sie kocht besser als jedes Restaurant.
Alle Mütter dieser Welt?
Alle Mütter dieser Welt, glaube ich. Also ich würde jederzeit die Küche meiner Mutter einem 3-Hauben Michelin-Restaurant vorziehen. Und das meine ich wirklich.
Das glaube ich Ihnen sofort. Was macht es aus? Was kann die Frau?
Ich glaube, sie macht es mit Liebe. Das macht einen Unterschied. Und natürlich hat sie leider für sie, würde ich sagen, viele Jahre Erfahrung für ihre Kinder.
Ja. Aber gibt es noch eine Zutat?
Und es ist, sind und es gute basiert Rezepte? Auf, und es basiert auf die persische Küche.
Ja.
Die persische Küche, ich glaube, da, das, ich bin natürlich da etwas voreingenommen, ist eine sehr variierte Küche, eine sehr reiche Küche. Wie gesagt, eine Küche, die auf 7000 Jahre Geschichte basiert. Es ist eine, es ist für mich eine der interessantesten Küchen weltweit. Und ich glaube, meine Mutter beherrscht diese sehr gut.
Die Schweizer Küche ist ja nicht besonders vielseitig. Also wir haben Fondue, Raclette und Zürichschnetzle.
Und alles ist sehr gut.
Und dann fällt mir nichts mehr ein.
Naja, aber gut. Was, wir reden da von den Hauptspeisen. Es gibt die, die Desserts, die Mehlspeisen der Schweiz. Gerade bei uns in diesem Teil der französisch angehauchten Schweiz. Ich glaube, und ich hoffe, meine Wiener Freunde werden das nicht hören, ich glaube, dass die Nachspeisen, die Desserts, die wir hier in Lausanne, in der Romandie gerade haben, dass sie einzigartig sind. Weltweit.
Nennen Sie eine?
Die Tarte Tatin, die wir hier bei, in unserer Klinik haben, die Zitronentorten, die, die wir hier in Lausanne haben und viele andere. Wir haben exzellente Nachspeisen hier. Eine Kombination aus der französischen, aus der Schweizer Küche mit einem italienischen Einfluss noch dazu. Einzigartig. Und leider haben wir eine Patissiere bei uns in der Montchassis-Klinik, die sehr talentiert ist. Und jeden Tag zum Mittag, das heißt in einer Stunde, habe ich eine schwierige Wahl zu treffen zwischen 3-4 verschiedenen Desserts, die die Klinik anbietet.
Grässlich, Sie armer Mann.
Schwierig, schwierig. Und wir haben auch sehr gute Brote in der Schweiz. Also in dieser Hinsicht haben wir eine gute Auswahl.
Ich finde die Brote Deutschlands besser. Ich glaube nicht, dass wir in Brot... in der Brotdisziplin besonders herausstellen.
Naja, wie gesagt, das ist ein Reichtum, was wir hier haben in der Schweiz. Wir sind oft ein Amalgam aus den Küchen der Nachbarländer. Und wir haben, wie gesagt, die österreichisch-deutsche für Brote. Wir haben die italienisch-französische für Desserts und auch andere Speisen.
Ja, wir sind ja auch als Staat ein Amalgam.
Das sind wir. Und das macht, glaube ich, die Stärke und den Reichtum der Schweiz auch aus.
Was ist denn Ihr Lieblingsgericht von Ihrer Mutter? Und kann ich das nachkochen oder sollte ich es gar nicht erst versuchen?
Wenn ich mich auf einen entscheiden müsste, Fesenjan. Fesenjan ist ein, wie viele persische Speisen, basiert natürlich auf Reis als Grundstoff,
okay,
aber mit einem Ragout. Fesenjan ist ein Ragout, besteht aus aus gemahlenen Walnüssen mit Granatapfelsirup und Safran. Und wird dann oft so mit Hühnerbrüsten serviert.
Das klingt sehr gut.
Kann ich sehr empfehlen.
Ja, klar. Ihre Mutter hat ihn ja gekocht mit Hühnerbrust. Gut, ich hoffe, dass das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein Mehrwert dieses Podcasts ist. Wie blicken Sie denn in die Augenheil-Zukunft? Gibt es etwas, was Sie sich dringend wünschen, was Sie schon lange vermissen?
Sehr optimistisch. Die Augenheilkunde war seit jeher eine der Branchen der Medizin, wo wir am meisten auf Innovation und auf Technik gesetzt haben. Wir reden jetzt von künstlicher Intelligenz, AI, überall, aber wir haben die künstliche Intelligenz in vielen unserer Geräten in der Augenheilkunde seit über 10 Jahren, 15 Jahren. Wie haben es du anders genannt?
Wie denn?
Vector Learning. Aber das Wort künstliche Intelligenz wurde nicht mehr benutzt. Es gab verschiedene Begriffe dafür. Nicht? Also wir könnten in der Augenheilkunde relativ bis gar nichts machen und ohne unseren Geräten. Das heißt, ein Augenarzt kann sich nicht einfach auf der Straße untersuchen, wie ein Hautarzt das könnte. Sie müssen zu mir in die Klinik kommen, Sie müssen sich hinsetzen vor der Spaltlampe und dann gibt es viele andere Geräte, Gesichtsfeldgeräte, Augenscanner, wie eine Magnetresonanz, aber fürs Auge. Und viele andere, die uns gestatten, eben ihr Auge gut und gründlich zu untersuchen. In der Augenheilkunde haben wir uns immer auf Innovation gestürzt und wir waren oft Pioniere in der Medizin bei neuen Entwicklungen, die dann von der Augenheilkunde auf andere Sparten übergriffen. Es gibt viele Entwicklungen. Ich hoffe, auf meine Wunschliste als Glaukom-Spezialist wären neue Behandlungen für den grünen Star. Heute gibt es nur eine Art von Behandlung, die daraus besteht, dass wir den Augendruck senken, um diese Pathologie zu stoppen. Heilen können wir sie nicht. Es ist eine chronische Erkrankung, so wie Diabetes, Zuckerkrankheit. Können wir auch nicht, noch nicht heilen, aber wir können sie stabilisieren. Aber wir sind auch dabei, auf das Mitwirken unserer Patienten angewiesen. Wir brauchen Patienten, die uns glauben, dass es wichtig ist, dass sie ihren Blutzucker kontrollieren und die auf uns hören auch dabei.
Das Glaukom und der Blutzucker sind verbunden?
Sie sind nicht verbunden direkt, nein, aber sie sind von der Natur ähnlich. Beide sind chronische Erkrankungen, wo es keine direkten Schmerzen gibt, nicht? Das heißt, damit der Patient seine Augentropfen jeden Tag nimmt, um den Augendruck runterzubringen, muss er uns auch glauben, dass es ihm hilft. Er merkt selbst keine Verbesserung. Es ist eine symptomfreie Erkrankung. Wir nennen das die Compliance. Der Patient muss eben seine Tropfen richtig verwenden. Und diese Tropfen machen oft ein rotes Auge, sind nicht bequem, nicht? Also es wäre nur logisch, dass er sie nicht immer wieder verwendet, außer er glaubt uns, dass es wichtig ist für ihn. Also wir müssen unseren Patienten davon überzeugen, dass es gut ist für ihn, diese Tropfen, die an sich nicht so angenehm sind, verwendet.
Sind denn Ihre Patientinnen und Patienten compliant?
Ich hoffe. Wir wissen die Wahrheit ja nicht immer, denn wir gehen ja nicht zum Patienten jeden Tag nach Hause und kontrollieren, ob er seine Tropfen verwendet. Wir setzen auch keine Chips in die Tropfen ein, damit wir das kontrollieren können. Das wäre zwar technisch möglich, aber wir machen das nicht, aus diversen Gründen.
Aber wenn ich so weit bin, dass ich zu Ihnen komme und Sie stellen einen erhöhten Augendruck fest und Sie geben mir diese Augentropfen, dann sehen wir uns nachher nicht mehr, oder wie läuft das?
Doch. Es ist eine chronische Erkrankung, wo wir regelmäßig untersuchen müssen, ob der Druck kontrolliert bleibt, ob die Tropfen weiterhin funktionieren. Und selbst wenn der Druck kontrolliert bleibt, kann es manchmal dennoch zu einer Verstimmung kommen. Es gibt noch andere Risikofaktoren, die wir noch nicht kontrollieren. Und das bringt mich zu der Frage, was wäre mein Wunsch für die Zukunft? Mein Wunsch wäre, dass wir neue Therapien entwickeln, zum Beispiel neuroprotektive Therapien. Das wären Therapien, die die Nervenzellen im Sehnerv, dort wo eben der Schaden entsteht, dass sie diese Zellen stabilisieren können, dass sie resistenter machen gegen einen hohen Augendruck. Oder eine Therapie, wo wir sogar verlorene Nervenzellen wiederherstellen können. Das können wir noch nicht. Das ist die Tragödie des grünen Stars. Das, was verloren ist, ist irreversibel verloren. Es kommt nicht zurück. Wir können es nicht zurückbekommen. Das heißt, je früher die Erkrankung entdeckt wird, je weniger sie verloren haben, desto besser.
Also das heißt, bei der Kontrolluntersuchung sehen Sie dann, wie es mit der Compliance war?
Auch nicht direkt. Es ist viel komplizierter, denn es gibt Patienten, die Tropfen ein paar Tage vor der Arztkontrolle einsetzen, dann kommt der Druck runter, es schaut gut aus. Wenn sie dann zu mir kommen, schaut der Druck gut aus und sie gehen nach Hause und in den nächsten 5-6 Monaten, wo ich es nicht sehe, verwenden sie die Tropfen nicht regelmäßig und der Druck kommt rauf, geht runter, macht Jojo, das mag der Sehnerv auch nicht, dann leidet er auch drunter. Und es kann schon eine Weile vergehen, 1 Jahr, 2 Jahre, bis ich dann den entstandenen Schaden entdecken kann als Augenarzt, nicht? Also man sieht den Schaden nicht immer sofort. Er entsteht teilweise später oder deutlich später. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um dem Patienten zu erklären, woraus diese Erkrankung besteht und warum es für ihn wichtig ist, dass er seine Tropfen richtig einsetzt. Gott sei Dank gibt es andere Therapien auch. Es gibt nicht nur Tropfen. Es gibt Laser, die wir bei einigen Patienten anbieten können. Und dann, falls das auch nicht funktioniert, dann operieren wir. Dann machen wir eine Glaukomchirurgie.
Wie sieht die aus?
Es gibt verschiedene Formen. Es gibt die klassischen Formen, die länger dauern, die invasiver sind, die vielleicht manchmal weniger sicher sind, die aber oft vielleicht etwas wirksamer sind. Nur sie haben, wie gesagt, Nebenwirkungen oder teilweise Komplikationen. Dann gibt es die moderneren Methoden, die wir in die Kategorie Mix Minimally Invasive Glaucoma Surgery subsumieren. Das sind Methoden, wo wir oft diverse Stents im Auge einsetzen. Und das sind übrigens die kleinsten Stents der gesamten Medizin. Viel, viel kleiner als Stents, die wir in die Koronaradern des Herzens einsetzen zum Beispiel.
Wie klein sind sie denn oder wie dick?
Sie können weniger als 1 Millimeter klein sein und deutlich weniger breit. Also sie sind wirklich klein, sie sind mit dem nackten Auge nicht sichtbar. Unter dem Mikroskop werden sie gesehen und eingesetzt. Und diese Stents sind viel weniger invasiv als die klassischen Operationen. Aber sie wirken nicht immer so gut. Das heißt, wir haben die Möglichkeit heutzutage, Gott sei Dank, unseren Patienten, je nachdem, was er braucht, entweder die klassischen Methoden anzubieten oder die modernen Methoden. Leider, das muss ich noch hier als fachpolitische Sache anbringen, wenn Sie gestatten, leider werden diese Stents seit 2 Jahren in der Schweiz nicht rückerstattet. von der Grundversicherung. Wir sind zurzeit das einzige industrialisierte Land, wo diese Stents nicht mehr rückerstattet werden. Und wir versuchen das zu ändern. Aber das kreiert für Patienten eine Zweiklasse-Medizin, wo Patienten, die eine Privatversicherung haben, diese Stents bekommen können, falls sie sie brauchen. Und jene ohne Privatversicherung zurzeit nicht. Und wir versuchen das als mit der Schweizer ophthalmologischen Gesellschaft zu ändern. Wir versuchen den Entscheidungsträgern die wissenschaftliche Evidenz vorzubringen und zu argumentieren, dass ja, diese Stents mehr kosten, aber sie haben auch Nutzen für unsere Patienten.
Was kostet mich das denn, wenn die Kasse nicht zahlt?
Um die 1.500 Franken. Also es ist nicht so wenig. Es ist nicht so wenig, das kann sich nicht jeder leisten. Und es ist nicht gut, wenn wir im Schweizer Gesundheitssystem jetzt, zumindest in dieser Branche, eine Zweiklasse-Medizin haben. Das hatten wir bisher nicht. Und wir versuchen das zu ändern. Und ich bin optimistisch, dass wir mit den richtigen wissenschaftlichen Argumenten das ändern können.
Kommen wir nochmal kurz zurück zum Vector Learning der künstlichen Intelligenz. Wie spielt sie sich denn ab in Ihrem Fachgebiet? Wo kommt sie zum Tragen?
Ich nehme ein Beispiel, eine Gesichtsfelduntersuchung. Das ist eine Untersuchung, wo ein Auge auf einmal untersucht wird. Sie schauen in eine Kuppel und kleine Lichtsignale werden ihnen in einer randomisierten oder zufälligen Art und Weise präsentiert. Diverse unten, oben, links, rechts, eine Intensität, die variiert von sehr klein bis groß. Und wir möchten eben herausfinden, ob ihr Gesichtsfeld seine normale Empfindlichkeit, Sensibilität behalten hat oder ob sie aus diversen Pathologien, Glaukom zum Beispiel, diese verliert. Diese Untersuchung können sehr stressig sein für den Patienten, denn wir gehen bis an die Grenzen des Sichtbaren. Es ist wie ein Computerspiel, wo man sich nicht amüsiert, wo man gestresst ist. Vor allem, wenn man schon einen grünen Star hat und sich die Frage stellt, wird es schlechter oder nicht. Die Software dahinter ist sehr komplex. Vielleicht gibt es nur eine Handvoll von Menschen weltweit, die sie überhaupt verstehen, die Entdecker dieser Softwares. Aber sie verbessern sich kontinuierlich, weil künstliche Intelligenz eingesetzt wird, damit sich diese Programme mehr an das Individuum, das diese Untersuchung macht, anpassen. An das Alter des Individuums, an die Geschwindigkeit, dass man auf den Knopf drückt, wenn man was sieht. Und vergessen Sie nicht, dass zum Beispiel ältere Patienten, die oft eine Arthritis haben, vielleicht Fingerprobleme haben beim Drücken. Das ist ein Beispiel, wo künstliche Intelligenz schon vorhanden war, bevor wir davon gesprochen haben, und sich aber verbessert. Wir haben andere Geräte, wir haben unsere Scanner, die Netzhaut, den optischen Nerv untersuchen. Und auch da gibt es künstliche Intelligenz seit langem schon und verbessert sich weiterhin, damit diese Untersuchungen präziser werden und besser auf das individuelle Auge angepasst werden. Fragen Sie mich nicht mehr, denn ich bin wirklich kein guter Physiker.
Nein, da wollte ich gar nicht weiter eintauchen, weil ich es auch nicht verstehe. Aber was glauben Sie, bringt künstliche Intelligenz in Ihrer Arbeit noch an Hilfreichem?
Ich glaube, künstliche Intelligenz wird uns gerade bei der Entwicklung neuer Medikamente, Therapien helfen. Ich glaube, da, wo es wirklich vielleicht eine Revolution hoffentlich auslösen wird, ist, anstatt lange Jahre in einem Labor an diversen Molekülen oder Kandidatenmolekülen zu testen, dann zu
Kandidatenmolekül ist ein schönes Wort.
Ist es. Ja, aber leider werden wenige Kandidaten dann auch Sieger am Ende. Und bevor diese dann bei Tieren und dann schließlich Menschen getestet werden, dass wir einige dieser Stadien überspringen können, dass das Ganze viel schneller passiert, hoffentlich auch weniger kostspielig. Denn zurzeit kostet ein neues Molekül, das eine Pharmafirma auf den Markt bringt, um die 3 Milliarden oder so. Das sind Kosten, die Pharma investiert hat. Das weiß man oft nicht als einfacher Nicht-Pharma-Staatsbürger. Man fragt sich, warum es immer so teuer ist. Aber dafür, dass ein Kandidatmolekül so ein Sieger wird, gibt es 20, 50, Hunderte, die es nicht werden. Und die regulatorischen Erfordernisse, die wir zurzeit haben, auf der Welt zu Recht haben, kosten viel Geld und viele Jahre. Und die künstliche Intelligenz kann da hoffentlich helfen, das Ganze beschleunigen und uns auch als Gesellschaft Kosten ersparen. Ich bin da sehr optimistisch.
Künstliche Intelligenz hat ja auch einen Zusatznutzen, nämlich dass sie von sich aus auf Ideen kommt, auf die wir nie gekommen wären. Sie hat ja entdeckt, dass der Anteil von Brustfett einen Hinweis gibt auf das Herzinfarktrisiko, obwohl man was ganz anderes untersuchen wollte. Denken Sie, hier besteht auch die Möglichkeit, dass solche Dinge entdeckt werden im Auge von Maschinen?
Ja, absolut. Mit Sicherheit, und ich kann es kaum erwarten. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir glauben seit langem schon, dass man Alzheimer durch das Auge entdecken kann. Sie wissen ja, Alzheimer ist ein riesengesellschaftliches Problem, gesundheitlich-gesellschaftlich. Und zurzeit gibt es keine guten Tests, um die Anfangsstadien des Alzheimers früh zu entdecken und dadurch auch neue Medikamente zu entwickeln. Das ist eines der großen Problematiken beim Alzheimer. Wir glauben seit langem, dass man durch eine Augenuntersuchung, durch die Untersuchung des Netzhaut, des Sehnervens eventuell, Frühstadien früh entdecken kann. Und künstliche Intelligenz ist gerade dabei, uns da zu helfen. Einfach indem wir sehr viele, hunderttausende Fotos vom Augenhintergrund, Scans vom Augenhintergrund hineinfüttern in diese Methoden, diese Software-Methoden, dass es einfach Zusammenhänge entdeckt, an die wir als Forscher, Mediziner nicht gedacht hätten. Es gibt noch kein Breakthrough, wie wir sagen. Wir haben es noch nicht erlebt, aber ich bin optimistisch, um Ihnen nur ein Beispiel einer Pathologie zu nennen, Alzheimer, dass das stattfinden wird. Durch das Auge, nicht nur zum Gehirn, sondern zur globalen Gesundheit des Menschen. Ich glaube, wir stehen da als Augenärzte mit diesem direkten Zugang zu Blutgefäßen, zu Nervenzellen an erster Stelle kommender Revolutionen der Medizin dank AI oder zumindest beschleunigt durch AI, künstliche Intelligenz, pardon, KI auf Deutsch.
Wenn Sie sagen, Sie können es kaum erwarten, haben Sie ChatGPT beauftragt, sich sofort zu melden, wenn was passiert auf diesem Gebiet?
Ich gestehe, ich bin kein großer Benutzer von ChatGPT. Vielleicht hat das auch mit meinem Alter zu tun. Ich bin nicht mehr wirklich ein Millennial. Ich weiß aber, dass meine jüngeren Kollegen, Assistenten, Fellows, Geschwister ChatGPT mehr benutzen. Ich habe gesehen vor ein paar Wochen, dass meine jüngere Schwester, mit der ich ein Apple-Konto teile, sich bei ChatGPT zahlend eingeschrieben hat. Also ich nehme an, dass sie es mehr benutzt. Ich glaube an die vielen Möglichkeiten, die ChatGPT oder andere Programme bieten. Ich glaube aber auch an Gefahren, die sie bringen.
Was fällt Ihnen zum Beispiel,
dass wir nicht mehr uns, dass wir vielleicht denken, dass es nicht mehr notwendig ist, dass man etwas lernt, es bei sich im Kopf hat. Warum soll man diese Information oder jede Information sich mühsam aneignen, wenn man doch einfach das in ChatGPT hineinschreiben kann?
Was ist Ihre Antwort? Warum soll man es sich mühsam aneignen, wo es doch ChatGPT gibt?
Das, was man im Kopf hat, kann man getrost nach Hause tragen. Ist ein altes Sprichwort. Und ich glaube, unsere Gehirnzellen müssen stimuliert werden, andauernd. Gerade als junge Menschen in der Entwicklung. Wenn wir sie nicht stimulieren, indem wir mühsam uns etwas aneignen, ein Wissen, eine bestimmte Begabung, Tätigkeit, dann werden diese Nervenzellen sich nicht so entwickeln, wie sie sich entwickeln könnten. Wenn wir einfach nur passiv eine Information einholen, wenn wir sie brauchen, indem wir mit ChatGPT reinschauen ins Internet, wenn wir uns nicht mehr hinsetzen und einen Aufsatz schreiben, sondern einfach das kopieren, dann werden wir uns diese bedeutenden Anforderungen nicht stellen. Unser Gehirn wird sich nicht so entwickeln, wie sie sich entwickeln könnte. Das ist gültig über das ganze Leben, aber gerade in jungen Jahren.
Ich war mal Werbetexter und ein guter damaliger Freund auch. Und der hat sich um Orthographie und Grammatik nicht geschert. Mhm. Also wir sprechen von Ende der 90er Jahre. Die Möglichkeiten haben noch gar nicht bestanden. Und ich fand immer, wieso? Also du weißt ja, wie es eigentlich geht. Er fand immer, dafür gibt es das Korrektorat. Mhm. Also Werbeagenturen hatten damals ein Korrektorat. Ich glaube, das haben sie heute nicht mehr. Und ich fand die Haltung problematisch. Also erstens fand ich es etwas überheblich auch, aber vor allem faul.
Ja, natürlich.
Das hat mich gestört. Gleichzeitig empfinde ich gerade ChatGPT als enorm wertvolle Unterstützung bei allem Möglichen. Also ich frage mich gerade, soll ich mein MacBook jetzt schon ersetzen oder später?
Wirklich?
Und da bekam ich eine Pro- und Kontraliste. Da habe ich dann zusätzlich gesagt, schau, ich habe ADHS und eine sehr schlechte Impulskontrolle. Am liebsten würde ich es jetzt sofort bestellen. Jetzt sag mir mal, wirklich, was sind denn echte Gründe? Und wir haben uns darauf verständigt, dass mein Computer noch ein halbes Jahr gut funktioniert und ChatGPT im Herbst sich von sich aus melden wird bei mir mit bereits bestehenden künftigen Angeboten.
Interessant.
Ich glaube, es ist einfach beides gleichzeitig wahr, dass gerade ChatGPT eine gigantische Hilfe sein kann und auch eine Einladung zur bewussten Verblödung, weil ich dann wirklich gar nichts mehr selber schreibe. Beispielsweise die Schreibtools von Apple. Man kann wählen, ist das formell, ist es freundlich.
Aha, nie benutzt, ja.
Ja, also man kann eigentlich wirklich schlecht schreiben und die Maschine nimmt einem das dann ab.
Wie so vieles bei Technik, es kommt darauf an, wie man es benutzt.
Richtig, ja. Deswegen gehe ich mal von mir selber aus, wenn ich das beurteile und ich sehe, was ich damit mache. Deswegen bin ich begeistert und leicht missionarisch. Ich empfehle es ständig. Soviel ich weiß, ist es ja hilfreich gegen Alzheimer, wenn ich mein Gehirn stimuliere.
Das zeigen alle Studien. Das zeigen alle Studien, selbst wenn sie viele Risikofaktoren haben für die Alzheimer-Erkrankung, genetische vor allem. Aber es kommt auch viel darauf an, wie Sie Ihr Gehirn gerade im Alter stimulieren. Sie können das Alzheimer wahrscheinlich nicht verhindern dadurch, aber vielleicht können Sie die Progression, das schlechter werden, dadurch verlangsamen. Das ist das, was wir soweit wissen. Es gibt keine anderen wirklich sehr effizienten Behandlungen, die für die meisten Alzheimer-Patienten zurzeit vorhanden wären. Hoffentlich bald. Aber das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet und ich werde mich jetzt nicht vielleicht zu sehr hier auch darauf fokussieren.
Also ständig neue Dinge entdecken und ich bin auf der sicheren Seite.
Und Herausforderungen, intellektuellen Herausforderungen nicht aus dem Weg gehen.
Was ist Ihre liebste intellektuelle Herausforderung?
Jenseits der Arbeit.
Jenseits der Arbeit. Ja.
Ich muss kurz nachdenken. Denn viel Zeit neben der Arbeit bleibt nicht für intellektuelle Herausforderungen.
Also sind Sie froh, wenn keine sich mehr stellen nach der Arbeit?
Wahrscheinlich. Es gibt genügend schöne Herausforderungen bei der Arbeit, sodass irgendwann dann am Abend oder am Wochenende nicht mehr viel Energie für Herausforderungen da ist und man hofft, dass man sich einfach nur ohne Herausforderungen anstrengen kann. Das Leben besteht aus Herausforderungen, nicht? Es gibt genügend Herausforderungen, selbst in einem stabilen Land wie der Schweiz, dass ich jetzt nicht unbedingt aktiv Herausforderungen nach der Arbeit suche. Ich versuche mich zu entspannen, vielleicht auch physisch ein bisschen Bewegung zu bekommen. Ich fahre gerne Ski, gehe im Sommer gerne im See schwimmen.
Jetzt sind wir ja gerade zwischen diesen beiden Saisons.
Ja.
Was machen Sie jetzt gerade? Auf den Sommer warten?
Auf den Sommer vorbereiten, die Terrasse sommerbereit gestalten, nicht? Den Neujahrsputz angehen.
Lauter schöne meditative Aufgaben.
Auch intellektuell, nicht nur jetzt im Haushalt. Und genügend Arbeit gibt es ja ohnehin.
Ich finde es wirklich anspruchsvoll, sich genügend Bewegung zu verschaffen im Alltag, weil so vieles auf Nichtbewegung ausgerichtet ist?
Absolut. Also auf meine 10.000 Schritte pro Tag komme ich eigentlich nicht. Und das wird mir auch vorgeworfen von meinen Nächsten.
Von Ihrem iPhone?
Nicht von meinem iPhone, mit dem habe ich keine Konversation, keine direkte Konversation, aber von Familie natürlich.
Was sagen die genau? Kaffee, das waren wieder nicht 10.000 Schritte. Ich habe nachgeschaut in deinem iPhone. Wieder nur 2.300.
So ungefähr. Also ich habe jetzt nicht viel Sport betreiben gesehen und vergiss nicht, dass du weiterhin arbeiten kannst in dem Rhythmus, wenn du nicht auf deine Gesundheit schaust.
Darf ich fragen, wer das sagt? Ist es Ihre Mutter, während sie das Pheasant-Schan serviert?
Das ist auf jeden Fall meine Mutter, die sich Sorgen macht. Das ist meine Freundin, die sich auch Sorgen macht wahrscheinlich, weil sie selbst sehr gesund lebt und viel Bewegung macht. Wir vergessen als Ärzte oft, vielleicht selbst auf unsere Gesundheit zu schauen, nicht?
Das höre ich oft im Zusammenhang mit diesem Podcast.
Ich sage allen meinen Patienten, auch jenen, die kein Glaukom haben, ab dem Alter von 45, alle zwei Jahre eine ärztliche Augenuntersuchung, eine Vorsorgeuntersuchung. letzte Woche habe ich das einer neuen Patientin gesagt. Das war die Schwester einer Patientin. Sie ist gekommen für eigene Untersuchung, hat zum Glück keinen grünen Star. Ich sage ihr aber, ich rate ihr, weil sie eine Familienanamnese hat, eine genetische Komponente, dass sie jedes Jahr ab 45 eine solche Untersuchung machen sollte. Und wir haben ein bisschen uns unterhalten und am Ende sagt sie mir, gut, und bei Ihnen, wann haben Sie das selbst gemacht, das letzte Mal? Sie sind ja auch jetzt über 45, ja. Und ich muss Ihnen gestehen, dass meine letzte Augenuntersuchung so 4 Jahre zurückliegt, obwohl ich selbst in einer Institution arbeite, wo das einfach wäre für mich. Ich muss einfach nur zu meinem Kollegen ins Nebenzimmer gehen. Aber wir vergessen das oft. Und ich habe natürlich dann gleich am Tag darauf meine eigene Augenuntersuchung machen lassen. Als Ärzte haben wir Tendenz, vielleicht oft nicht auf unsere eigene Gesundheit zu achten, da wir vielleicht davon ausgehen, dass wir einen Bonus haben, dadurch, dass wir uns um die Gesundheit anderer beim lieben Gott vielleicht. Aber das ist natürlich nicht angebracht. Wir müssen uns genauso auf unsere Gesundheit schauen, wie wir auf die Gesundheit unserer Patienten achten.
Aber ist das eine Illusion? Ich arbeite im Gesundheitswesen, das heißt, dass ich bin weniger anfällig für Krankheiten.
Es macht wissenschaftlich überhaupt keinen Sinn. Natürlich, es macht keinen Sinn, aber wenn ich für mich spreche und vielleicht auch für andere Kollegen, ich glaube, wir gehen davon aus, dass wir vielleicht immuner sind, weil wir vielleicht mehr bewusst uns sind der vielen Pathologien, dass wir dadurch vielleicht immuner sind oder dass wir es vielleicht irgendwie dann doch merken würden, selbst eine symptomlose Erkrankung wie einen grünen Star. Ich glaube, diese Illusion haben wir viele und ich bin sicher selbst einer der Schuldigen.
Haben Sie sonst noch Illusionen, wieder besseres Wissen?
Ich habe Illusionen, dass uns unsere jetzige Welt wieder korrigieren wird, dass wir aufhören werden, als Menschen uns auf diese 4% Unterschied des Genoms zu fokussieren. Wir sind ja alle Kulturen, alle Ethnien zu 96% gleich, nicht? Diese 4%, die uns unterscheiden, verursachen all diese Probleme, Kriege, Konflikte, die wir haben. Ich hoffe, dass wir uns auf die 96% konzentrieren werden, die uns vereinen, und nicht auf die 4% des Genoms, die uns unterscheiden. Das klingt jetzt ein bisschen missionarisch oder philosophisch, aber ich hoffe, dass die Welt, die heutige Welt, wenn ich sie vergleiche mit der Welt, meiner Welt als Student vor 25 Jahren, ist nicht dieselbe. Ich glaube, in vielen Sachen geraten Sachen aus den Fugen zurzeit.
Oder sind schon längst komplett aus den Fugen geraten. Haben Sie noch Hoffnung, dass sich das wieder dreht?
Hoffnung habe ich, sollte jeder haben. Als Menschen haben wir uns immer von einem Konflikt zum anderen bewegt und danach gab es Perioden, wo alles viel besser war. Nicht? Die Vorelterngeneration, die den Zweiten oder Ersten Weltkrieg sogar erlebt hat, viele meiner Patienten, die 1930 auf die Welt kamen, können sich erinnern, sehr gut erinnern an den Zweiten Weltkrieg. Und all die Grausamkeiten, die entstanden sind im Krieg, im Holocaust, diese Patienten wissen das. Meine Generation oder die Generation nach mir weiß das nicht so sehr. Und das ist das Problem. Wir wissen nicht, wie hart unsere Eltern und Großeltern für die Demokratie kämpfen mussten, wie schwierig es war, die Demokratien, die wir haben in Europa, Demokratien zu bekommen. Und wir achten jetzt weniger auf diese Demokratien, gerade die jüngeren Menschen, die das nicht unbedingt wissen. Es ist wichtig, dass es diese Konversation zwischen Generationen gibt, dass wir von den älteren Generationen lernen und durch ihre Lebensgeschichte vielleicht unsere eigene Welt verbessern. Ich bin so optimistisch, dass sich Sachen verbessern werden, aber manchmal müssen sich zuerst verschlechtern, bevor sie sich verbessern. Und vielleicht sind wir zurzeit in einer jetzigen Weltlage, wo sich Sachen verschlechtern in vielen Bereichen, bevor sie sich wieder verbessern.
Mir scheint, dass sehr viele Leute sich nicht mal mehr vorstellen können, dass Demokratie eine Errungenschaft war.
Genau, und das ist das Problem. Das ist das Problem, dass überhaupt diese Frage gestellt wird.
Das zeigt sich auch daran am Abstimmungsverhalten. Das ist ja ungefähr die Hälfte, die mitmacht.
Ich sage meinen jungen Kollegen, die sich beschweren über die Gesundheitspolitik oder über andere Fragen, dass es gut ist, sich zu beschweren, kritisch zu sein. Aber man muss nach der Kritik selbst anfangen, direkt Sachen zu verbessern. Ich sage ihnen, geht in die Politik. Es gibt viel zu wenige Ärzte, die in die Politik gehen. Das ist ein Problem. Denn als Ärzte haben wir eine privilegierte Stellung, wenn es um die Gesundheit geht. Der Gesellschaft kommt. Das ist unsere Arbeit. Und wir können dadurch wichtige Informationen direkt in die Politik einbringen. Wir sollten nicht die Gesundheitspolitik einzig Versicherungsvertretern, mit allem Respekt, den ich für Versicherung habe, denn die Arbeit, die wir machen, wäre nicht möglich, ohne dass sie uns Versicherungen unterstützen. Also ich gehöre sicher nicht zu den Ärzten, die Versicherung-Bashing betreiben, nicht? Aber es stimmt schon, dass wir als Ärzte die Gesundheitspolitik und auch die Gesellschaftspolitik, die darüber hinausgeht, oft nur anderen überlassen und dass wir selbst keine aktive, konstruktive politische Repräsentation haben. Es gibt einige Kollegen, die Gott sei Dank in die Politik gehen, aber viele machen das nicht. Ich kann sie verstehen, ich gehöre dazu. Wir haben eine Arbeit, die art schön ist, als Ärzte, als Chirurgen, dass wir eigentlich nichts anderes machen wollen. Aber wir sollten nicht nur kritisieren, dass Sachen in die falsche Richtung gehen und auch selbst versuchen, uns politisch zu engagieren. Warum nicht im Parlament in Bern dabei zu sein und unser privilegiertes Wissen hineinbringen. Und wir sind die einzigen Anwälte unserer Patienten. Also wir schulden auch unseren Patienten, dass wir direkt für ihr Anliegen kämpfen. Dort, wo Entscheidungen getroffen werden, in Bern.
Ich muss fragen, Dr. Mansouri, was braucht es, damit auch Sie in die Politik gehen?
Ich glaube nicht, dass ich ein guter Politiker wäre, erstens. Also ich wäre vielleicht nicht der beste Repräsentant der Ärzte. Ich bin wahrscheinlich zu wenig diplomatisch. Ich bin wahrscheinlich zu eilig. Ich hätte gern, dass Entscheidungen getroffen werden, auch verwirklicht werden. Und natürlich ist die Politik komplizierter. Es gibt viele verschiedene Blickweisen. Es gibt viele verschiedene Interessen, die idealerweise einen Konsens finden sollten. Das machen wir in der Schweiz so. Das braucht aber auch seine Zeit. Ja, es braucht eine gewisse Geduld, wenn man in die Politik geht. Und gerade wenn man eine Leidenschaft mitbringt für ein bestimmtes Anliegen oder für politische Fragen, sollte man auch die Geduld haben, dass diese Frage diskutiert wird, eine Entscheidung getroffen wird und dann verwirklicht wird. Das braucht seine Zeit. Und dadurch sollte man auch eine gewisse Grundgeduld haben, die mir wahrscheinlich fehlt. Und deswegen bin ich wahrscheinlich besser hier bei mir im Untersuchungszimmer oder im OP als in Bern. Aber ich hätte gern, dass andere Kollegen, die vielleicht mehr diplomatisches Vermögen oder Geduld hätten als ich, sich aktivieren würden für diese wichtigen politischen Fragen.
Das ist etwas, was Sie Ihren geduldigen Kolleginnen und Kollegen von nun an empfehlen können.
Das tue ich. Sie können meine jungen Assistenzärzte fragen und sie werden bestätigen, dass ich alle sechs Monate einmal bei einer Diskussion sage, beschwert euch nicht, aktiviert euch. Geht nicht nur wählen, einige wählen nicht und das finde ich für
sehr problematisch. Ja, wenigstens das muss doch gegeben sein.
Das ist das Mindeste, das ist das Allermindeste. Ja. Das sind wir alle, unsere Gesellschaft, schuldig, dass wir wählen gehen. Das wird uns leicht gemacht. Die Fragebögen kommen nach Hause, alle 4 Monate oder so, wir müssen sie nur ausfüllen und das war's. Schwierig ist es nicht. Das ist das Allermindeste, dass wir wählen gehen, aber wir sollen vielleicht auch mehr, nicht nur aktive Wähler sein, sondern auch uns passiv zur Wahl hinstellen, dass wir Kandidaten werden für politische Ämter.
Wir haben von Kandidatenmolekülen gehört, nun von politischen Kandidaten. Ich bin ja einer für die Spaltlampe. Ich bin ja weit über 45 und somit ist es höchste Zeit. Wollen wir uns zu diesem Teil übergehen?
Sehr gerne.
Also wenn ich das richtig beurteile, kann man das hier rausziehen.
Der Tisch mit der Spaltlampe kommt
ja,
zu Ihnen.
Ja, und dann stellen wir das da hier rauf. So, und drehen das Mikrofon zu mir. Dann kann ich weiter plaudern. Und Ihres drehen wir so zu Ihnen. So, das sollte gehen. Die Brille muss wohl ab.
Brille ab, sonst komme ich Ihnen zum Auge durch. Dann kommen Sie bitte nach vorne. Kinn nach unten drücken, Stirn nach vorne. Sind Sie bequem so?
Ja.
Ja. So, bleiben bitte. Und schauen Sie geradeaus.
Die Stirn hat keinen Kontakt zu dem Bügel, sollte sie?
Dann wären Sie bequem.
Ah.
So, jetzt. Ich glaube, Sie sitzen bequem, hoffentlich.
Ja, das
es sollte ja eher ein Vergnügen als eine Tortur sein. Wir sind ja keine Zahnärzte, um ein bisschen zu polemisieren. Wir tun unseren Patienten nicht weh. Schauen Sie bitte geradeaus. Das ist wunderbar. Und ich schaue jetzt mit diesen beiden Lichtlinien, das sind die diversen Linien, die Spaltlampe kreiert, auf das Auge. Ich kann gleichzeitig die Hornhaut, diesen vordersten Teil des Auges, diesen transparenten Teil des Auges untersuchen. Bei Ihnen schaut die Hornhaut wunderschön aus. Keine Problematik, sie ist transparent. Und durch die
Hornhaut, schönes Kompliment, danke.
Sehr gerne. Und durch die Hornhaut schaue ich rein in die Vorderkammer des Auges. Das ist der vordere Teil. Auf der einen Seite begrenzt durch die Hornhaut und dann durch die Iris, diese wunderschöne Muskel eigentlich, die Iris mit verschiedenen Farben, bei ihnen bläulich, mit seinen Krypten, wie wir das nennen, diverse eine Topografie, wie eine Landschaft aus Hügeln bestehend, aus Tälern bestehend. Und dann im Zentrum haben wir die Pupille. Und durch die Pupille werden wir dann gleich in die hintere Augenkammer auf die Netzhaut hineinschauen. Um das zu tun, nehme ich diese kleine Linse in die Hand. Kommen Sie bitte weiter nach vorne. Und jetzt schauen Sie auf mein linkes Ohr hier hin. Dadurch wird Ihr Sehnerv direkt im Zentrum meines Lichtstrahls platziert sein. Ich schaue jetzt hinein, sehe diesen wunderschönen orangenen Reflex der Netzhaut. Das ist die Netzhaut, die ich untersuche. Ich sehe die Blutgefäße, Venen, Adern bei Ihnen, die alle sehr schön formiert sind, eine normale Größe haben, keine Unregelmäßigkeiten. Sie sind dicht, das heißt, keine Flüssigkeit kommt raus.
Sie klingen wie ein Besucher eines Kunsthauses, der die Werke studiert.
Kann man so sagen. Jedes Mal, wenn ich reinschaue, ist es ein wunderschöner Anblick. Und es ist Kunst der Natur, wie diese Struktur überhaupt zustande kommt und wie sie derart fragil, fein, aber resistent Jahre, Dekaden hintereinander arbeitet und ihnen das gibt, was sie sehen.
Ist jedes Auge schön?
Jedes Auge ist schön. Ich habe in meiner Laufbahn kein einziges Auge gesehen, das nicht schön wäre. Jedes Auge ist, wie man so sagt, ein Wunder der Natur, aber vor allem ein ästhetisches, wunderschönes Wunder der Natur.
Sehen Sie
es gibt kein hässliches Auge, das habe ich nicht gesehen und kann ich mir gar nicht vorstellen.
Sehen Sie einem Auge an, ob es zu einer Frau oder einem Mann gehört?
Interessante Frage, aber nein, das kann man nicht sehen.
Unmöglich.
Augen sind per Definition asexuell. Das kann man nicht. Nein, nein. Wir könnten eventuell durch die Augenlider vielleicht raten.
Ja.
Die Augenliderhaut, eventuell. Aber Augapfel selbst hat keine geschlechtsspezifischen Merkmale. Eine Sache, die ich noch nicht... ich habe jetzt die Netzhaut kurz untersucht. Man kann es natürlich näher untersuchen, wenn man die Pupille erweitert, dilatiert. Das brauchen wir nicht, denn sonst können Sie danach nicht Auto fahren oder lesen. Aber das machen wir jetzt heute nicht. Ich konnte ausreichend sehen. Ihr Sehnerv schaut normal aus. Kein Zeichen von Glaukom. Die Makula, der zentrale Teil der Netzhaut, schaut gut aus. Das, was ich noch nicht gemacht habe, ist, den Augendruck zu messen. Sollen wir das machen?
Mich interessiert, Sie haben jetzt ein Auge untersucht und das ist dann immer gültig für beide?
Nein, natürlich nicht.
Ach so, okay.
Ich habe mich jetzt selbst unterbrochen, weil ich mit Ihnen mich unterhalte. Ich habe nur das linke Auge untersucht. Wir können jetzt, falls Sie Zeit haben,
ich hab Zeit.
Gehen wir zum rechten Auge über. Die Untersuchung ist dieselbe. Ich schaue mir zuerst die vorderen Teile an, das heißt die Hornhaut, Vorderkammer, die Iris, die Pupille. Die Pupille ist schön rund, rehmäßig, symmetrisch zwischen den beiden Augen. Das ist immer wichtig. Wir wollen auch schauen, dass es die Symmetrie zwischen den beiden Augen gibt. Denn manchmal können Asymmetrien auch ein Zeichen von Pathologien oder von Problemen sein. Schauen Sie jetzt bitte auf mein rechtes Ohr. Dadurch platzieren Sie direkt den Sehnerven in meinen Lichtstrahl. Ich schaue mir jetzt Ihren Sehnerven an. Das heißt, Teil des zentralen Nervensystems. Wenn Sie möchten, kann ich direkt in Ihr Gehirn hineinschauen. Alles schaut gut aus, hier auch kein Anzeichen von diversen Erkrankungen, Pathologien. Um Ihnen ein paar Beispiele zu nennen, wir entdecken manchmal bei Patienten, die einen hohen Blutdruck haben, zum ersten Mal diese Problematik bei dieser einfachen Untersuchung. Weil bei Blutdruckpatienten die Venen, Adern der Netzhaut abnormal ausschauen. Oder bei Patienten, die einen zu hohen Cholesterinspiegel haben, kann es sein, dass es zu Ablagerungen kommt, die wir bei der Augenuntersuchung entdecken können, bevor der Patient selbst durch eine Blutuntersuchung davon Bescheid weiß. Es gibt andere, mehr seltene Pathologien, wie eine Multiple Sklerose, wo die ersten Probleme, Symptome im Auge auftauchen, nur um Ihnen ein paar Beispiele zu nennen. Das heißt, eine komplette Augenuntersuchung dient auch der Fürsorgeuntersuchung des gesamten Körpers.
Also ist das Auge quasi das Fernglas in den Körper?
So ist es. So ist es, ist ein Fenster in die Allgemeingesundheit Ihres Körpers. So, sollen wir jetzt den Augendruck messen?
Gern, ich bin gespannt.
Um das zu machen, verwende ich einen Tropfen Anästhetikum. Denn die Hornhaut, über die wir den Augendruck messen, ist der empfindlichste Teil des menschlichen Körpers. Wir haben die dichteste Nervenansammlung des gesamten Körpers in der Hornhaut. Deswegen ist es unmöglich an sich, die Hornhaut zu berühren. Sobald ich mich der Hornhaut annähere, werden die Lider sich schließen und die Hornhaut beschützen. Oder wenn ein bisschen Wind auf ihr Auge zutrifft, schließen sich die Augenlider wegen dieser Empfindlichkeit der Hornhaut. Das heißt, um den Augendruck über die Hornhaut, über den Hornhautkontakt zu messen, muss ich einen Tropfen Anästhetikum zuerst einsetzen und innerhalb von einer Sekunde spüren sie nichts mehr. Unglaublich, oder?
Ich bin gespannt, so. Was jetzt passiert. Dann
kommen Sie bitte nach vorne.
Mit meinem Auge.
Messen wir das hier nur im rechten Auge zuerst. Es brennt vielleicht ein paar Sekunden lang.
Ja, das tut es. Kann ich bestätigen.
So, 5 Sekunden ein Brenngefühl. Hier ist noch hier ein bisschen Farbe angebracht. Das ist Fluoreszen. Und dann können wir mit diesem einfachen Gerät...
Es werden hier viele Tränen vergossen.
Machen Sie den Zuhörern bitte nicht Angst, sonst kommen Sie nicht.
Nein, nein, das ist eine wichtige Untersuchung, das haben wir doch jetzt etabliert.
Kommen Sie bitte nach vorne. Jetzt mit diesem schönen blauen Licht messen wir den Augendruck. Und das war's schon. Der Druck bei Ihnen ist um die 14, 15, das ist perfekt. Das sind normale Werte. Der Druck ist normal.
14, 15 was?
Millimeter Hg, pardon. Das ist dieselbe Einheit, die wir auch für den Blutdruck verwenden. Aber der Augendruck ist natürlich viel, viel niedriger als der Blutdruck an sich.
Beim Augenoptiker ist es ja so, der misst den Augendruck mit einem leichten Luftstoß.
Genau.
Und was ist jetzt hier genau anders?
Der Luftstoß ist ein bisschen weniger präzis. Hier, wir nennen diese Technik die Goldmann-Applanationstonometrie von Dr. Hans Goldmann, einem Kollegen aus Bern, vor ungefähr 60 Jahren erfunden. Weiterhin gilt diese Methode nach 60 Jahren als sogenannte Goldstandard. Ist die präziseste Messung des Augendrucks. Und beim Augenarzt und gerade beim Glaukom-Spezialisten verwenden wir diese Methode, weil sie noch präziser ist als die Methoden, die mit einem Luftstoß zum Beispiel gemacht werden, die einfache Methoden sind, aber weniger präzise. Überhaupt nimmt die Schweiz eine sehr wichtige Stellung in der Augenheilkunde ein. Vieles von dem, was wir heute weiterhin verwenden, wurde in der Schweiz in der Augenheilkunde entdeckt, erfunden, formuliert.
Danke, ich benutze weiterhin mein Taschentuch. Also verstehe ich es richtig, ich könnte jetzt mit diesen Wattestäbchen in mein Auge bohren und würde nichts spüren, aktuell.
Für die nächste halbe Stunde... ist Ihr Auge anästhesiert? Sie würden nichts spüren.
Ich werde es bitte trotzdem nicht machen. Vielen Dank. Das heißt, jetzt für die nächsten 2 Jahre bin ich safe.
Ja, Sie haben hier, glaube ich, keine speziellen Risikofaktoren. Es gibt bei Ihnen keinen grünen Stein der Familie. Sie sind ein bisschen, war das kurzsichtig?
Ich bin weitsichtig.
Sie sind also immer schon weitsichtig.
Und mit dem Alter natürlich noch etwas mehr. Das wollte ich fragen, auch aus eigenem Interesse. Wird die Augenheilkunde es ermöglichen, die Alterssichtigkeit aufzuheben?
Das können wir heute schon. Es gibt seit ungefähr 10 Jahren Operationen, Laseroperationen gegen die Presbyopie oder gegen die Altersweitsichtigkeit. Diese Methoden gibt es. Sie funktionieren gut.
Nur
aber
gut.
nicht perfekt. Sie funktionieren gut bis sehr gut. Bis sehr gut. Aber nicht jeder braucht diese Operation, denn man kann die Altersweitsichtigkeit ja sehr einfach durch Brillen korrigieren. Und Brillen sind auch ein Modeaccessoire. Also viele Patienten oder viele Menschen tragen gerne die Brille.
Ja, ich würde meine Brille gerne behalten, bloß möchte ich gerne etwas besser sehen. Also ist diese Operation vertrauenswürdig?
Ist sie. Sie ist. Wir haben mittlerweile viele Jahre Erfahrung, um sagen zu können, dass sowohl die Operation für die Kurzsichtigkeit wie auch die neueren für die Altersweitsichtigkeit sicher sind, gut bis sehr gut funktionieren. Und für Personen, die die Brille nicht tragen möchten oder können, es gibt auch diesen Faktor, eine gute Alternative wäre. Eine Sache, die wir oft vergessen, ist, dass viele Personen die Brille gerne tragen, weil sie sich erstens daran gewöhnt haben und weil sie auch mit dem Alter viele Falten um das Auge verbergen und das Gesicht jünger ausschauen lassen.
Und wenn man von Kind an weitsichtig ist und sich die Altersweitsichtigkeit dazu gesellt, dann...
Auch das kann man operieren.
Auch das kann man operieren.
Das ist nicht mein spezielles Gebiet, aber auch das kann man operieren. Das geht auch über eine Laseroperation. Und das braucht man nicht unbedingt, denn ab 65 oder so beginnt der graue Star. Das heißt, die natürliche Linse des Auges wird trüb. und man sieht immer weniger gut. Und das kann man auch ohne Brille nicht korrigieren. Und normalerweise raten wir, sobald die Sehschärfe auf 80 oder unter 80% gesunken ist, eine Graustaroperation. Der Vorteil dieser Operation ist, dass wir nicht nur die Sehschärfe wieder retablieren, auf 100% raufbringen, sondern indem wir die künstliche Linse, Katarakt, rausnehmen, sie durch eine Kunstlinse ersetzen. Das ist eine Kunstlinse, welche im Auge bleibt fürs ganze Leben. Wie auch die Weitsichtigkeit oder die Kurzsichtigkeit und die Altersweitsichtigkeit auch gleichzeitig korrigieren können, je nachdem, welche Linse wir verwenden.
Also das heißt, wenn ich es wollte, könnte ich meine Brille loswerden?
Könnten Sie. Ich würde es Ihnen nicht empfehlen, denn Sie sind noch viel zu jung für eine Graustaroperation. Aber sobald eine Graustar anfängt bei Ihnen oder fortgeschritten genug ist und diese Operation sich aus medizinischen Gründen empfehlen würde, dann könnten Sie aussuchen, welche Korrektur diese Linse, die wir einsetzen, bei Ihnen haben würde. Ob es eine einfache Korrektur für die Distanz oder für die Nähe oder für alle Distanzen geben sollte.
Also ich kann mir diese Gleitsichtbrille praktisch implantieren lassen.
In Miniaturform.
In Miniatur.
Ja. Aber auch in definitiver Form. Denn sobald wir sie einsetzen, wollen wir sie nicht mehr wieder rausholen, diese Linse.
Und das heißt, also aktuell ist es ja so, wenn ich älter werde, dann brauche ich mehr Addition.
Das ist korrekt.
Jetzt,
das
mit ist der korrekt. Brille. Und mit dieser Operation brauchte ich keine zusätzlichen Additionen mehr später.
Nein, denn die Korrektur findet im Auge statt, ist dann auch stabil. Sobald wir die Linse rausholen, wird die Altersweitsichtigkeit nicht mehr stärker werden. In den ersten Jahren, weil eben die Kraft, die natürliche Kraft des Auges, die Akkommodation, wie wir sie nennen, nachlässt, wird diese Altersweitsichtigkeit stärker. Die ersten 10 bis 15 Jahre, bevor sie sich dann auf null essentiell stabilisiert. Normalerweise, wenn wir die Kataraktoperation machen, im Alter von 65 oder mehr, ist ohnehin diese Altersweitsichtigkeit am Maximum. Und wir nehmen die künstliche Linse ohnehin raus und setzen eine künstliche in das Auge hinein. Und die Korrektur bleibt dann zeitlebens stabil.
Das klingt fantastisch. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie nicht der richtige Fachmann dafür. Ich muss mir einen anderen
suchen. Ah, doch, nein, dafür schon, denn ich mache auch Kataraktchirurgie.
Ah, also
ich mache
wirklich?
Grüne und Graustar. Ja, also wir können das wiederholen jetzt.
Okay. Also was raten Sie mir jetzt konkret, dass ich noch etwas warte, oder?
Ja, ich rate Ihnen weiter, Ihre gut korrigierte Brille, ich habe sie jetzt zwar nicht kontrolliert, aber ich gehe davon aus, hoffentlich zu tragen. Und sobald, vielleicht in 15, 20 Jahren, eine Graustar bei Ihnen anfängt, können Sie sich wieder bei mir melden. Und dann können wir gerne diese Graustar operieren. Sie suchen sich die Linse aus, die Sie möchten. Und dann bräuchten Sie, falls Sie es wünschen, keine Brille mehr. Weder für die Distanz, noch zum Lesen, noch fürs Computer.
Sie sind ja dann auch gerade im richtigen Alter. Das heißt, ich schaue es mir bei Ihnen ab und revanchiere mich dann mit demselben Eingriff bei Ihnen.
Falls Sie ein Augenchirurg wären, sehr gerne.
Nein, aber das weiß ich nicht.
Ich glaube, Sie sind sehr, sehr erfolgreich in Ihrem Beruf, dass Sie sich hier umorientieren.
Herr Dr. Mansouri, es war ein heiteres und sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und die Untersuchung.
Für mich ebenfalls.
Das heißt, ich gehe jetzt nicht nur erfüllt, sondern auch noch erleichtert nach Hause.
Das können Sie, und ich sehe Sie in 2 Jahren für die nächste Augenuntersuchung, wenn Sie gerne nach Lausanne kommen
möchten. Ja, das werde ich gleich so verbinden. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt@meiertrifftmediziner.ch. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.